ARD Sounds.
Hier ist das Sachsenradio mit der Talksendung Dienstags direkt. Heute unser Thema verborgene Schätze. Welche Rolle spielen Sachsens Bodenschätze? Und jetzt gibt's erstmal die Gästeliste. Ich stelle Ihnen die Leute da vor, die heute da sind, heute Abend bei uns. Dr. Uwe Lehmann ist bei uns im Studio. Er ist Rohstoffgeologe am Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Und er weiß genau, was und wie viel wo liegt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ein herzliches Glück auf an alle Zuhörer.
Dann haben wir zugeschaltet aus unserem Studio in Leipzig Dr. Manfred Wilde. Er ist Oberbürgermeister von Delitzsch und er hat seltene Erden vor der Haustür, genauer gesagt im Ortsteil Storkwitz. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und Wieland Büttner ist bei uns hier in Dresden im Studio, Vorsitzender des Bergbau- und Hüttenvereins Freital e.V. und ist unser Experte für Bergbautraditionen in Sachsen. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend und auch von meiner Seite ein herzliches Glück auf.
Jetzt gehen wir mal rein in unsere Diskussion. Herr Lehmann, Frage an Sie. Welche Bodenschätze jetzt abseits der Braunkohle, also über die wollen wir heute nicht reden, sondern es geht wirklich um diese sogenannten kritischen oder strategisch wichtigen Rohstoffe. Welche davon verbergen sich jetzt tatsächlich hier unter Sachsens Erde und welche Vorkommen sind bekannt?
Ja, lassen wir die Braunkohle beiseite, genau. Aber trotzdem gibt's auch außer den kritischen Rohstoffen eine ganze Menge Rohstoffe, sogenannte Baurohstoffe, die für unsere Gesellschaft sehr wichtig sind. Aber wir wollen heute bevorzugt über kritische Erze und Spade und solche Vorkommen reden. Davon verfügt Sachsen im bundesweiten Vergleich eine ganze Menge. Wenn man sich also eine rohstoffgeologische Karte von Deutschland anschaut, da gibt's da in Sachsen durchaus eine große Konzentration. Und viele Zuhörer wissen das sicherlich. Im Erzgebirge vor allen Dingen gibt es ja also bereits eine lange Bergbautradition.
Und um welche Rohstoffe konkret geht es da? Welche sind erfolgversprechend, sagen wir es mal so?
Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt, logischerweise. Aber wenn wir auf die heutige Zeit schauen, dann stehen also vor allen Dingen Rohstoffe wie Lithium, Zinn, Kupfer, Wolfram, Fluss- und Schwerspat und gelegentlich auch in der öffentlichen Diskussion seltene Erden im Fokus.
Mhm. Und warum sind die jetzt wieder so gefragt?
Naja, Rohstoffe sind immer gefragt, eigentlich, wenn sie knapp wären. Wir haben uns über Jahrhunderte dran gewöhnt, dass eben zum Beispiel die Baurohstoffe, dass sie einfach da sind. Ja, unsere Gebäude, unsere Straßen, alles besteht aus Fördersplitt, Kies und Sand. Erze haben wir auch über Jahrhunderte abgebaut, Silber, anfangs Eisen, Kupfer, Zinn. Ja, und heute führen also erhöhte Bedarfe, zum Beispiel durch neue Technologien, aber auch durch neue Gebrauchsgüter, wie zum Beispiel eben unsere Fernseher, Laptops, Elektroautos, ja, viele Dinge, die Energiespeicher benötigen. Das alles führt zu erhöhten Bedarfen. Auch die Weltbevölkerung wächst. Ja. Es gibt also eine ganze Menge von Ursachen, die letztlich dazu führen, dass bestimmte Rohstoffe zeitweise mal knapp werden.
Ja, und auch das Thema Abhängigkeiten. Spielt ja auch noch eine Rolle, ne?
Ja, insbesondere wenn also ein Land nicht über eigene Rohstoffe verfügt, ja, und darauf vertraut, dass eben über internationalen Handel, friedlichen Handel, dort die Rohstoffe, wenn man sie braucht, zeitnah immer zur Verfügung stehen. Ja, wenn das alles funktioniert, ist das kein Problem. Aber die meisten von uns haben sicherlich mitbekommen, dass seit ungefähr 20 Jahren, ja, so größenordnungsmäßig 2005, dass also da diese Lieferketten, diese zeitnahe Versorgung mit Rohstoffen eben nicht mehr richtig funktioniert. Ja, und das hat auf der ganzen Welt dazu geführt, dass sich Länder Gedanken machen, wie sie jetzt unter veränderten Bedingungen entweder mit eigenen Rohstoffen oder durch neue Lieferverträge, wie auch immer, oder veränderte Technologien, die kritische Rohstoffe nicht mehr so benötigen, wie die Länder irgendwie damit zurechtkommen.
Manfred Wilde ist Oberbürgermeister von Delitzsch und er hat seltene Erden nicht nur in seinen Baumärkten in der Stadt, sondern auch unterhalb der Stadt. Das Bild habe ich extra gewählt, Herr Dr. Wilde, weil Sie haben in einem Artikel für uns bei mdr.de aus dem März gesagt, ich zitiere, aus städtischer Perspektive betrachte ich das mal eher noch so als ein bisschen als Orchideenblüte. Was bedeutet das?
Es ist ja ein
seltener Rohstoff, vielleicht gar nicht so sehr selten im internationalen Maßstab, aber für uns im mitteleuropäischen Raum ist es ja die einzige, vielleicht einmal förderfähige Quelle für seltene Erden. Mhm. Abgesehen von Norwegen ist ja der Hauptproduzent China und wir wissen ja, in welchen Abhängigkeiten wir uns befinden, gerade im Rahmen der globalen Lieferketten. Straße von Hormus, die sich ja nun eventuell möglicherweise zu befriedigen scheint. Aber dieses Thema wird immer wieder aufbrechen. Und zu wissen, dass wir bei uns in Sachsen oder in der Bundesrepublik überhaupt über Rohstoffe verfügen, die irgendwann einmal abbauwürdig sein könnten, das ist schon wichtig. Die Technologie zu bewahren, die uns ja von den Altvorderen überkommen ist, ist der zweite Faktor. Und natürlich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung gegeben ist und letztendlich das auch wirtschaftlich abgebaut werden kann. Und das ist das spannende Thema. Bei den seltenen Erden bei uns im Delitzscher Ortsteil Storkwitz, das ist der kleinste Ortsteil mit etwa 180 Einwohnern, etwa 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und das ist schon ein Stück weit eine Orchideenblüte, die durchaus aber von strategischer Bedeutung sich entwickeln kann.
So, und wie sieht es da jetzt aktuell aus mit der Orchidee?
Es wächst nicht die Orchidee, sondern da wächst Getreide auf dieser Ackerfläche. Also 2012 sind ja dort die Probebohrungen noch einmal durchgeführt worden. Die SDRG Wismut hat ja so um 1980, 82 dort bereits ziemlich flächendeckend den Untergrund untersucht. Und man hat 2011, 12 noch einmal eine Nachbeprobung durchgeführt bis zu einer Tiefe von 700 Metern. Und es haben sich auf das Mikrogramm genau die Erkenntnisse der SDRG Wismut eben tatsächlich bestätigt. Ein australisches Labor hat das noch einmal untersucht. Und zum damaligen Zeitpunkt, weil ich China die Preise sehr stark erhöht hat, erschien es abbauwürdig zu sein. Aber dann brach der große Strom von seltenen Erden aus China wieder über Europa weltweit im positiven Sinne ein. Und man hat dann sehr schnell dieses Projekt erstmal wieder auf Eis gelegt. Also momentan wächst Getreide, keine Orchideen, aber wir wissen, was sich unter dem Getreide beginnend ab etwa 300 Meter Tiefe befindet.
Okay. Da reden wir später nochmal ausführlicher drüber. Jetzt noch eine Frage an Wieland Büttner. Sie sind Vorsitzender des Bergbau- und Hüttenvereins in Freital. Wenn Sie so hören, Sachsen, Region Erzgebirge, Region Delitzsch, das könnte wieder so richtig Bergbauland werden. Wie hoch schlägt da Ihr Herz?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich ja mich schwerpunktmäßig doch der Traditionspflege des Steinkohlenbergbaus in der ehemaligen Lagerstätte Döhlner Becken widme in meiner Freizeit. Aber natürlich liest man Zeitungen, man verfolgt Einträge in diversen Medien, sozialen Medien, man hört und sieht und liest einfach viel darüber. Und wenn ich jetzt als normaler Bürger unseres Landes, unseres Freistaates diese Situation beobachte, dann sehe ich es auf der einen Seite mit Wohlwollen. Ich sehe es aber auch insofern kritisch. Fange ich nochmal mit dem Wohlwollen an. Mhm. Wohlwollen deshalb, weil eine Hoffnung einhergeht, dass man, wenn diese kritischen Rohstoffe gefördert werden oder es zur Förderung kommt, natürlich Arbeitsplätze geschaffen werden, schlussendlich dann auch Steuereinnahmen hier bleiben. Kritisch sehe ich es etwas, dass die Unternehmen, die hier in Sachsen nach diesen seltenen Erden suchen, ja oftmals unter der Ägide ausländischer Konzerne, namhafter Konzerne, Kanada etc. hier agieren. Wir aus sächsischer Sicht nicht diese finanzstarken Unternehmungen haben, ist zumindest meine Lesart, diese Projekte in die Realität umzusetzen. Und es bleibt abzuwarten, wenn Fernost, sprich die Chinesen, den Damm öffnen und den europäischen Markt noch mit wesentlich mehr Rohstoffen, die hier in der elektronischen Industrie, Chipindustrie etc. gebraucht werden, regelrecht flutet, dann stehen die Kosten-Nutzen-Verhältnisse auf chinesischer Seite, nämlich die Förderung, der Transport und auf unserer Seite die Kosten gegeneinander. Und da wir in Deutschland ein relativ hohes Lohnkostenniveau haben und auch viele andere Fixkosten haben, die Unternehmen quasi in die Enge treiben, Schweißperlen auf die Stirn treiben, sehe ich es in der Form etwas kritisch.
Aber ich meine, diese ausländischen Unternehmen bringen ja auch das Know-how mit, weil sie natürlich über Jahre und Jahrzehnte Bergbau betrieben haben, was ja bei uns doch ein bisschen eingeschlafen war dann zum Schluss.
Diese Frage würde ich nur teilweise mit Ja beantworten. Es gab vor wenigen Tagen eine Information aus dem Wirtschaftsministerium, dass der sächsische Wirtschaftsminister Panter gesagt hat, er kann sich vorstellen, dass die Wismut als einer der größten Bergbausanierer in Europa, in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, in das Geschäft der Rohstoffgewinnung einsteigen könnte, wäre sicherlich ein positiver Aspekt. Und wenn es so sein sollte, man das Know-how hat oder das Know-how entwickelt, auch aus unserer Perspektive heraus, auch mit unseren Möglichkeiten, dann könnte es ein guter Schritt in die richtige Richtung sein.
Da komme ich gleich nochmal zur nächsten Frage. Können uns diese jahrhundertealte Bergbautradition, die wir, sagen wir mal, doch noch in Sachsen haben, vielleicht auch ermutigen, in diese Richtung zu gehen? Und was können wir da lernen vielleicht auch?
Aus sächsischer Sicht würde ich sagen, dass die Bergbauunternehmen oder Unternehmer, die in den Zeiten des Berggeschreis im Erzgebirge nach Silber, nach Zinn, Kupfer gegraben haben, aber auch nach Steinkohle, nach Steinkohlen, heißt es richtig, Entschuldigung. Diese Leute waren vom Erfindergeist beseelt. Mhm. Und da kommen wir vielleicht im Verlauf der Sendung nochmal drauf zu sprechen. Und daher sehe ich das auch aus dieser Perspektive mit einem gewissen Optimismus, denn immerhin haben wir die Bergakademie Freiberg als älteste montanhistorische Universität.
Ja.
Dort studieren fast 4000 Studenten Bergbau, Geologie und Ingenieurswissenschaften, die in Richtung Montanwissenschaften gehen. Wir haben leistungsstarke Ausbildungsstätten wie die TU in Dresden, in Chemnitz, Leipzig, wo durchaus Netzwerke existieren oder aufgebaut werden können. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Bürokratie noch beiseite schiebt und dort die Wege ebnet, auch mit einem gewissen Willen, dann ist das möglich, was schon vor Jahrhunderten möglich war.
Sozusagen den Technologietransfer zu vereinfachen aus den Universitäten heraus.
Korrekt.
Und ja, ohne Bergbau geht's nicht in unserer heutigen Zeit, aber wir haben da noch ein paar Probleme sozusagen, also zumindest noch. Das hat Professor Martin Berthau von der TU Bergakademie Freiberg heute früh hier beim Sachsenradio gesagt.
Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Wir haben zwar Kreislaufwirtschaft, aber man kann sich leicht vorstellen, sie haben eine Volkswirtschaft und die recycelt immer und exportiert, dann ist dieser Kreislauf irgendwann leer. Und also ich muss also irgendwas oben nachfüllen. Ne? Und das sind klassischerweise natürlich dann bergbaulich erzeugte Produkte. Und das andere ist ganz einfach, wir müssen uns hier in Europa auch endlich mal unabhängig machen. Also wir können nicht immer sagen, die anderen sollen die Erze aus dem Berg holen, wir verbraten sie. Und dann wundern, dass wir abhängig sind von anderen. Also das ist so eine komische Politik. Und ich glaube, das durchschauen auch die Menschen im Erzgebirge. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie grundsätzlich abgeneigt sind gegen Bergbau. Und das große Problem, was wir haben, ist ja, dass wir die ganze verarbeitende Industrie nicht haben. Wo man sich verwundert die Augen reibt und fragt, was tut man hier eigentlich? Ja, also die EU geht hin und sagt, wir müssen unsere Batterien jetzt ab sofort oder ab 26 ja 10% recyceltes Lithium reintun. Ja, in welche Batterieproduktion, die wir in Europa haben, tun wir das denn? Also keiner nimmt ein Bergwerk in Betrieb, wenn keiner da ist, der das Zeug verarbeiten kann.
Das sagt Professor Martin Berthau von der TU Bergakademie Freiberg. Frage an Herrn Büttner jetzt in diesem Zusammenhang. Wie ist das eigentlich traditionell gewesen? War erst der Rohstoff da und dann, also der Bergbau Und war es dann, oder war es eher doch die Industrie oder der Markt, wie man so schön sagt, der diesen Rohstoff gefordert hat?
Also ich glaube, dass beides der Fall ist. Wenn ich jetzt explizit auf den Steinkohlenbergbau in der ehemaligen Lagerstätte Döhnerbecken einhergehe. Wir haben dort 1542 die erste urkundliche Erwähnung von Steinkohlenfunden und das Mandat zum Abbau von Steinkohlen durch Kurfürst Moritz und ein gewisser Münzmeister Hans Biener aus Dresden bekommt das Mandat für die Förderung für den Abbau von Steinkohlen. Dass diese Steinkohlenlagerstätte durch Zufall gefunden wurde, hängt mit der sehr komplizierten Geologie zusammen. Und ohne jetzt den Senderraum sprengen zu wollen.
Wir haben Zeit.
Wir haben von der Plattentektonik und von der Erzgebirgsscholle gehört im Heimatkundeunterricht oder Geografieunterricht. Also ich muss sagen, ich habe einen guten Geolehrer gehabt und habe mich damit sehr intensiv beschäftigt. Und aus dieser geologischen Entwicklung unserer Region heraus, erdgeschichtlichen Entwicklung, kam es dann halt irgendwann mal zu den Funden der Steinkohlen. Und sukzessive hat sich dann dieser Steinkohlenbergbau, dieser zunächst kleinbäuerliche, geprägte Steinkohlenbergbau entwickelt. Dann hat man entdeckt, dass man mit den Kohlen das Feuer in der Schmiede quasi entzünden kann oder am Laufen halten kann, besser als Holzkohle. Dann kam natürlich irgendwann mal in der sächsischen Bergbaugeschichte der Hinweis, wir dürfen unsere Wälder nicht mehr abholzen. Also die Wettiner haben dort ein Reglement aufgelegt und haben dann schlussendlich dafür gesorgt, dass der ehemals existierende Miriquidi, dieser Dunkelwald, den es im Erzgebirge gegeben hat, nicht mehr für die Holzkohlenproduktion genutzt wird, sondern dann quasi die Steinkohle Einzug hält im Gewerbe, in der entstehenden Industrie. Gerade die großen sächsischen Industriezentren wie Dresden, wie Chemnitz, Leipzig, wo also auch Maschinenbau, Schwerindustrie mit der einsetzenden Industrialisierung entstanden sind und dann auch zu Abnehmern der Steinkohle avancierten, haben natürlich diesen Zweig des Bergbaus massiv vorangetrieben, bis zur Erschöpfung dann dieser Steinkohlenvorkommen in der Lagerstätte Döhnerbecken haben wir die Blütezeit um 1900, 1910 gehabt und dann ging es schon rasant bergab. Und wenn wir die zweite große sächsische Lagerstätte nehmen, um Luga, Ösnitz und Zwickau, dort war in den frühen 1970er Jahren Schluss.
Frage an Herrn Wilde, den Oberbürgermeister von Delitzsch, Thema Unabhängigkeit. Könnte das auch dem Projekt Seltene Erden jetzt in Delitzsch Auftrieb geben? Also Herr Bertauer hat ja gesagt, wir können ja nie ständig das verbraten, was andere aus der Erde holen. 2017 hieß es ja noch, Experten zweifeln an der Wirtschaftlichkeit. Jetzt knapp 10 Jahre später, wie sieht's da aus? Gibt es da aktuelle Studien eigentlich zu diesen Lagerstätten in Storkwitz?
Aktuelle Studien neuerer Zeit gibt es nicht. Nach wie vor gilt es als unwirtschaftlich, diese Lagerstätte auszubeuten, solange eben der globale Markt das zu niedrigeren Preisen, insbesondere aus China, anbietet. Es wird dann eher, denke ich, wenn es dazu kommt, dass China beispielsweise, und es braucht ja bloß zu einem Konflikt zu kommen, mit Taiwan und schon werden Sanktionsdiskussionen ausbrechen, dann wird man, glaube ich, eher auf die norwegische Lagerstätten zurückgreifen. Und trotzdem sollten wir diese Lagerstätte hier bei Delitzsch nicht völlig aus dem Auge verlieren, denn auch diese Lagerstätte in Norwegen oder Lagerstätten werden ja irgendwann mal ausgebeutet sein, wie mit den Silberfunden im Erzgebirge. Wird dann in Norwegen auch mal Schluss sein. Und es wird der Zeitpunkt kommen, sei es in 50, 100 oder 150 Jahren, dass man sich der Lagerstätte bei Storkwitz erinnert. Wir haben uns natürlich sehr bequem eingerichtet hier und das hat der Kollege völlig zu Recht jetzt, den Sie mit eingebracht haben, ja angemerkt. Jeder hat sein Smartphone, möchte allerdings die Halde vor der eigenen Haustür nicht haben. Ja, wir haben planungsrechtliche Auflagen, die sogenannten Träger öffentlicher Belange, die bei dem Neuaufschluss von Lagerstätten natürlich anzuhören sind. Da kann man vom Verfahren von 10 bis 15, wenn nicht sogar 20 Jahren ausgehen, bis sie genehmigungsreif sind. In aller Regel sind das sogenannte Planfeststellungsverfahren, wogegen auch geklagt werden kann. Wir kennen das von der Thematik der Erweiterung des Autobahnnetzes von Magdeburg nach Schwerin und all den Beispielen um Halle herum. Und insofern denke ich, müssen wir uns aus dieser sehr bequemen Situation herausbewegen und uns insbesondere, und der Begriff ist ja schon gefallen, der Kreislaufwirtschaft. Und da haben wir ein schönes, interessantes Projekt, ja bei uns unmittelbar auch vor der Haustür in Delitzsch, nämlich die Gründung des Center for the Transformation of Chemistry, wo es darum geht, aus Bergbaustrukturmitteln, und hier schließt sich ein Stück weit auch der Kreis, nämlich eine Forschungslandschaft zu etablieren, in Delitzsch, der Zuschlag ist ja erteilt worden, wo es darum geht, beispielsweise unter dem Team von Professor Seeberger, das es begleitet, eben ein vollständig recycelbares Auto zu entwickeln. Oder aber eben bis hin, dass man Abfalldeponien, die vor 20, 30 Jahren geschlossen worden sind, wieder öffnet und diese Deponien aufarbeitet. Schlackgehalten, die wir aus dem Bergbaugebiet um Sangerhausen und Eisleben kennen. Da sind ja auch noch Bestandteile von Kupfer enthalten, die es lohnt durchaus, wenn der Markt eng wird, dort neu zu erschließen, ins Auge fassen kann. Und ich denke, der Gedanke der Kreislaufwirtschaft ist noch nicht zu Ende gedacht. Ohne dem wird es nicht gehen, weil die Lieferströme unterbrochen werden können, wir irgendwann mal dazu kommen, in einer Phase von Deindustrialisierung, in der wir uns, so verlautet es manchmal, ja doch in Deutschland befinden, wenn die länger anhält, dann müssen wir uns dieser Dinge bewusst werden. Und gerade das ingenieurtechnische Wissen, nicht zuletzt, was eben im Freiberg oder Clausthal-Zellerfeld ja auch gelehrt wird, darauf zurückzugreifen. Die Fachkräfte nicht abwandern zu lassen, sondern hier tatsächlich in Anwendung zu bringen und ein Stück weit den alten Stolz auf die sächsische Bergbautradition auch wieder neu zu entwickeln. Immer natürlich auch unter den Maßgaben umweltschutzrechtlicher Rahmenbedingungen, das ist völlig klar. Diese Gigantomanie mit den Uranabbauhalten, die wir ja aus dem sächsisch-thüringischen Raum kennen, die möchte niemand mehr haben und die Zeit ist dafür auch nicht mehr reif. Und ich denke, es ist ein ziemlich komplexes Thema und da gilt der Abbau zum einen und zum anderen eben auch die Kreislaufwirtschaft.
Zum Thema Kreislaufwirtschaft noch die Frage an Herrn Lehmann, an den Rohstoffgeologen bei uns in der Runde. Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, das arbeitet ja auch an dem Thema Kreislaufwirtschaft. Ich sage ja, Dr. Uwe Müller war auch schon mal bei uns. Haben Sie mit denen Kontakt auch oder?
Ja, gelegentlich ja. Zum Beispiel bei der Erarbeitung der sächsischen Rohstoffstrategie. Mhm. Ganz wichtiges Papier. Ja, darin geht es natürlich in erster Linie viel um Bergbau, aber Recycling, Kreislaufwirtschaft ist auch ein wichtiges Thema, was im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auch mit bearbeitet wird. Ganz klar.
Welche Inhalt und welche Rolle hat der Bergbau in dieser Rohstoffstrategie aus Ihrer Sicht?
Na ja, vereinfacht kann man mal vorne ranstellen, so ein Slogan, Sachsen ist Bergbauland. Ja, kann ich natürlich als Rohstoffgeologe sofort unterstützen. Seit mindestens 1000 Jahren haben wir kontinuierlichen Bergbau. Ja, und auch wenn das gelegentlich, sage ich mal, wieder ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also ich möchte mal fast aus meiner eigenen Lebenserfahrung konstatieren, zu DDR-Zeiten hat sich die normale Bevölkerung noch mehr mit Bergbau identifiziert. Er war sichtbarer, er war präsenter. Ja. Jeder hat irgendwie doch verstanden, dass man einheimischen Bergbau braucht, weil es eben keine Devisen gab, um Rohstoffe, wie wir das heute tun, im Ausland zu kaufen. Ja, dieses Bewusstsein, dass Bergbau gut sein kann, dass er ein wichtiges Standbein unseres Wohlstandes ist. Nach meiner Wahrnehmung ist das heute doch ein ganzes Stück vergessen worden.
Von vielen. Aber so lange ist es ja eigentlich noch gar nicht her, wenn man das so will. Ne? Ja, also 40 Jahre halt ungefähr. Geht da relativ schnell, Herr Büttner.
Ja, ich möchte hier ganz kurz einflechten. Natürlich kann ich den Ausführungen des Kollegen aus Leipzig nur beipflichten. Es möchte keiner mehr diese riesengroßen Halden, wie sie zu Wismutzeiten in den großen Abbaustandorten Johanngeorgenstadt, Schlema, Alberoda, aber auch hier bei Freital, Gittersee, Bannewitz und auch Königstein eine Ewigkeitsaufgabe durch den Laugungsprozess, der dann dort das Uran oder im Zuge der Zusetzung von Säuren zur Auslaugung des Urans geführt hat. Und diese Wasseraufbereitung ist eine Ewigkeitsaufgabe. Mhm. Also nicht nur die nächsten 3, 4, 5 Jahre oder 10 Jahre. Es ist absolut logisch, dass wir solche umweltbeeinflussenden Halten und Nachfolgegeschichten nicht mehr haben wollen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist die Wismut ja mittlerweile zu einem auch international gefragten Bergbausanierer geworden. Es gibt Anfragen von den Amerikanern, die sich durch die Wismut haben Projekte erstellen lassen. Das war eine Pressemeldung, die ist noch gar nicht so alt. Mhm. Ich denke, dass die Kollegen, die heute in den Standorten Aue und auch in Königstein aktiv sind, sich ihrer Aufgaben bewusst sind und suchen. Und da kann ich aktuell auch ein lebhaftes Beispiel anbringen, also was das große Sanierungsprojekt und das letzte große Bergbauvorhaben in Freital betrifft, nämlich den sogenannten Wismutstollen. Dass dort Probleme aufgetreten sind, sind klar, aber die Wismut arbeitet dran und dort wird nach technologischen Lösungen gesucht. Und da sind jetzt auch junge Leute da, die natürlich auch einen anderen Horizont haben.
Hm. Das Interessante ist aber trotzdem, finde ich, dass man auf der einen Seite in Sachsen so diese Tradition des Bergbaulandes hochleben lässt. Ja? Also jetzt mal abgesehen auch von Ihrem Verein, Herr Büttner, Bergbau- und Hüttenverein Freital, aber so Bergparaden und Leute im Habit und dieses und jenes und Schnitzereien und so. Und dann kommt jemand und sagt, wir würden den Bergbau gern wieder anfahren, würden Leute in Lohn und Brot bringen und vielleicht einige auch wieder reich machen, wie es schon mal war. Und dann baut sich plötzlich so eine Art, ja, ungutes Gefühl auf, Widerstand, dass man das nicht haben will. Haben Sie eine Idee, wo das herkommt? Sind wir heute sensibler, was das angeht? Oder woher kommt das?
Ja, ich glaube schon, dass eine gewisse Sensibilität unter der Bevölkerung existent ist. Und man sieht es ja an den Bürgerinitiativen im Erzgebirge, im Osterzgebirge, aber auch im mittleren Erzgebirge, Westerzgebirge, wo es Versuche auf Bergbau gibt. Diese Einsprüche oder diese Initiativen haben natürlich ihre Berechtigung. Aber ich möchte so ein typisches Beispiel aus der Wendezeit, 89, mal hier ranführen. Das ist natürlich jetzt die Frage der politischen Korrektheit, aber wenn man sich erinnert, der Bergbaubetrieb Willy Agatz als Uranförderer, also das heißt, es ist ja uranhaltige Kohle gewesen, die dann dort ausgefiltert wurde in den Aufbereitungsstätten in Seligenstädt bei Ronneburg und im Raum bei Zwickau, also in der Nähe von Zwickau. Mhm. Und diese Umweltschäden, die da entstanden sind, haben natürlich zu dieser Sensibilität geführt. Und als 89 die Wende kam und Agatz geschlossen wurde, mit Millionen und Abermillionen diese Rückstände aufbereitet und saniert worden sind. Und ich hatte es ja bereits gesagt, in den vorhergehenden Anmerkungen, die Wismut ist mittlerweile in der Lage, als größter Sanierer hier in Deutschland, da vieles auf die Wege oder auf die Reihe zu bekommen. Diese Ängste haben in 89 in Gittersee dazu geführt, da sollte ein Rheinsiliziumwerk gebaut werden. So. Gab es Bürgerproteste und so weiter und dieses Rheinsiliziumwerk ist verhindert worden. Und das haben wir auch gerade schon gehört. Ja, wir möchten das neueste Smartphone, wir möchten den neuesten Fernseher, wir möchten das Elektroauto und wir wollen dieses und jenes in Sachen Chipindustrie, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Dann muss ich den Leuten, die hier protestieren, ich sag's jetzt mal frei raus, sagen, ja, was wollt ihr? Wollt ihr an diesem Fortschritt teilhaben? Oder gehen wir 100 Jahre zurück, verzichten auf das Auto, auf das Smartphone? Und wir verständigen uns wieder mit den geschnitzten Buchstaben im Holz und mit der Trommel und fahren nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Eselskarren. ich meine, Spagat ist
ja klar
schwierig.
Ich kann das bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen, was Sie sagen hier mit diesen Halten und dem Uranbergbau. Und ich kann bestimmt auch verstehen, Herr Wilde, Delitzsch, Braunkohlerevier, viel Tagebau da rundherum, jetzt wieder alles schön naturiert, es gibt schöne Seen bei Ihnen. Ich kann da schon verstehen, dass wahrscheinlich auch viele Leute dort sagen, nee, Bergbau will ich jetzt hier nie unbedingt wieder haben.
Das ist richtig, weil der Verlust an Kulturlandschaft, ja, den wir zu verzeichnen hatten im Zeitraum von 1974 bis 1993, war natürlich sehr exemplarisch. 8 Dörfer sind vollständig verschwunden. Mhm. Die gewohnte Ackerbaulandschaft ist verschwunden. Jetzt haben wir die Seen, die möchte niemand mehr missen. Radwege sind angelegt, aber, und da bin ich bei dem Kollegen, der zuvor gesprochen hat, völlig dabei. Nur von Radwegen und Seen, die man vielleicht nicht mal nutzen kann, weil sie Naturschutzgebiete und Vogelschutzgebiete beherbergen, so wichtig sie sind, kann ich nicht leben. Hier geht es darum, eben einen Wirtschaftskreislauf neu zu erfinden und wer soll es denn tun? Ich meine, wir in Sachsen sind ja geradezu prädestiniert, denn hier ist die Ingenieurwissenschaft, die Mühlenbautechnologie durch die Wasserhaltung im Bergbau natürlich erfunden worden im Mittelalter beziehungsweise weiterentwickelt worden. Noch haben wir dieses ingenieurtechnische Know-how und das muss weiterentwickelt werden. Aber wir haben natürlich einen Teil der Bevölkerung, die ruhen sich so ein bisschen auf dem Durchgebrachten aus. Es ist ein Wohlstandsphänomen, uns geht's einfach noch zu gut. Und ich denke, wenn die nächste wirtschaftliche Talsohle kommt, dann müssen wir uns neu erfinden. Und ich kann nicht nur von Tourismusprospekten leben. Wir brauchen die Industriearbeitsplätze, wo es darum geht, eben tatsächlich die Technologie nicht nur fortleben, sondern weiterentwickeln zu können, um eben die Rohstoffe von der Förderung bis zum Endprodukt hier zumindest in Mitteleuropa eben zum Produkt zu entwickeln. Wenn das nicht gelingt, dann hängen wir uns selber ab. Aber das ist, und das kann man ja Teilen Baden-Württembergs und Bayerns auch beobachten, es ist halt ein Wohlstandsphänomen und ich glaube, uns geht es noch nicht schlecht genug. Und das haben viele noch nicht begriffen. Und natürlich ist es das schwere Erbe auch des DDR-Bergbaus, dass man eben mit den alten Bildern im Hinterkopf noch lebt. Und da gilt es halt, auch die Bevölkerung mitzunehmen, Bürgerforen zu veranstalten, für Aufklärung zu sorgen, ganz rational natürlich und sich auch kritischer Fragen stellen zu müssen. Das gehört einfach zum Rechtsverständnis unseres demokratischen Rechtsstaates auch dazu.
MDR Sachsen, das Sachsenradio, dienstags direkt. Die Talksendung hier bei uns. Heute unser Thema verborgene Schätze. Welche Rolle spielen Sachsens Bodenschätze? Und wir machen jetzt Hörerrunde und haben jemanden in der Leitung. Und zwar Frau Storch, richtig? Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Hier ist die Frau Storch.
Und Sie sind, so hat man mir es ja aufgeschrieben, Vorsitzende der Bürgerinitiative Pöhl-Wassertal e.V.
Stimmt, genau.
Ja, Sie haben uns geschrieben, sollte Sachsen Ihrer Meinung nach wieder stärker auf eigene Rohstoffe setzen, auch wenn das neue Bergbauprojekte bedeuten könnte. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir sehen als Bürgerinitiative schon eine Chance für unsere Region, wenn hier wieder Bergbau kommt, dass auch eine wirtschaftliche Belebung stattfindet. Allerdings haben wir auch Sorgen, zu welchem Preis dies eben stattfindet.
Und, Preis inwiefern?
Es hat alles seinen Preis. Wenn wir Bodenschätze bergen, dann kostet das Schäden in der Natur. Das bedeutet hier Lärm in den Orten, Verkehrsprobleme. Es gibt das Thema Wasser ist ein großes Thema hier bei uns im Tal und auch das Thema Altbergbau, speziell Uranbergbau, der hier bei uns im Tal bis vor der Wende stattgefunden hat. Mhm. Ja, und diese Dinge werden alle wieder berührt und teilweise in Gang gesetzt. Und das macht natürlich hier den Menschen große Sorgen, weil wir kennen ja die Auswirkungen noch. Viele haben das selber noch miterlebt, wie das hier gewesen ist. Sicherlich ist moderner Bergbau nicht mehr mit damals zu vergleichen. Aber speziell hier in dem Projekt, was hier bei uns in Rüttersgrün von der Firma Saxore GmbH angegangen wird, wird der alte Uranbergbau tangiert. Dort werden dort ist geplant, die alten Grubenbaue der Wismut zu Sümpfen. Das heißt, dort sind 1,2 Millionen Kubikmeter kontaminiertes Grubenwasser drin, was aus dem Berg raus muss. Es gibt sicherlich moderne Wasseraufbereitungsanlagen, aber auch die können nicht null. Mhm. Ne? Und wir haben hier ohnehin eine große Radonbelastung schon. Das kann man sich auch beim Bundesamt für Strahlenschutz auf der Radonkarte anschauen. Und die Befürchtung, wenn die Chemismen unter Tage wieder in Gang gesetzt werden, wenn dort Sauerstoff wieder dazu kommt, dass diese Belastung hier noch mehr steigt, die ist schon vorhanden.
Ich gebe mal kurz die Frage weiter an Herrn Dr. Uwe Lehmann, den Rohstoffgeologen am Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Herr Lehmann, wie ist denn da der Stand der Dinge jetzt gerade in Pöhla, dass wir jetzt auch mal die Hörer noch mal auf den aktuellen Stand bringen?
Ja, also im Augenblick läuft für die Lagerstätte Hämmerlein-Tellerhäuser, um das präzise zu sagen. Mhm. Ja, Pöhla ist eine separate Lagerstätte. Also für Hämmerlein-Tellerhäuser, weil ja Frau Storch, Sie erwähnten die Firma Saxore. Ja, dort laufen also schon längere Zeit verschiedene Genehmigungsverfahren. Und ich sage jetzt erstmal aus rein rohstoffgeologischer Sicht, die überwiegend positive Nachricht ist ja, dass ja der Gegenstand dieses zukünftigen Bergbauvorhabens eben nicht im Augenblick Uranerz irgendwie sind hier, sondern eben ein gänzlich anderer Lagerstättentyp. Es geht dort also vorwiegend um Zinnerze, wo also damals auch die Uran bei ihren ganzen Tätigkeiten eigentlich die Wismut ja kein Uran gefunden hat hier. Ja, und insofern ist von vornherein also erstmal der geplante Abbau im Bereich dieser Zinnvererzung, also kann man davon ausgehen, dass dort weitgehend also Strahlenschutzbelange überhaupt nicht berührt werden. Ja. Eine andere Sache ist natürlich, und das entnehme ich jetzt Ihren Äußerungen, ist, dass aus welchen auch immer technologischen Gründen man also doch in Bereiche des alten Uranbergbaus eingreift. Warum auch immer, kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt so aus der Ferne nicht gleich sagen. Vielleicht um irgendwie jetzt Zugangswege zu schaffen, um Bewetterung zu ermöglichen, was auch immer. Ja. Und solche Tätigkeiten, die müssen natürlich und da bin ich auch mir hundertprozentig sicher, werden auch definitiv auf alle Umweltschutzbelange hin geprüft. Also nicht nur jetzt, sage ich mal, die Strahlenbelastung, die Sie ansprechen, auch alles, was das Wasser betrifft, ja, also Grundwasserveränderung. Da gibt es in der EU so strenge Gesetze, auch in Deutschland. Also da bin ich zutiefst überzeugt, also jegliche Vorhaben, die da erstmal vom Unternehmensträger dort eingereicht werden als Vorschläge, als Planung, dass die dementsprechend gründlich geprüft und halt berücksichtigt werden.
Wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über die ganze Geschichte, dass viele dieser Ressentiments ja auch aus den Erfahrungen des Altbergbaus, ich mache es jetzt mal in Anführungsstrichen, herrühren. Und Herr Büttner ist da auch frohe Hoffnung sozusagen.
Ja, erstmal guten Abend ins Erzgebirge und Glück auf. Ja, der Oberbürgermeister von Delitzsch, der Herr Wilde, hatte ja bereits gesagt, dass es diese Vorbehalte gibt aufgrund der Erfahrung des Bergbaus aus DDR-Zeiten, wo natürlich Umweltschutzbelange ganz weit zurückgestellt worden sind, aus ökonomischen Gründen und auch der Wirtschaftspolitik, die ja durch die Weltstrukturen, die politischen Strukturen beeinflusst worden sind. Dass der Bergbau in Sachsen kommen wird über kurz oder lang und möglicherweise auch Perspektiven bietet, das ist ja hier schon hinreichend besprochen worden. Und wir sollten es auch in gewisser Weise positiv sehen, dass durch die Bergakademie Freiberg, die älteste montanhistorische Universität in Sachsen oder in der Welt überhaupt, genügend Wissenschaftler und auch genügend Forschungspotenzial hat und natürlich die Wismut auch als Bergbausanierer und vielleicht auch als zukünftiger Bergbaubetreiber, was ja der Wirtschaftsminister Sachsens schon mal ins Spiel gebracht hatte, ist auch schon hier in der Runde diskutiert worden oder besprochen worden, dass man einfach auch mit einer etwas positiveren Haltung an diese Thematik rangehen soll. Wie gesagt, die Ängste sind da, die sind auch berechtigt, aber man muss einfach hier auch mal ein Stück weit in die Zukunft schauen und den Wissenschaftlern an der Bergakademie Freiberg Vertrauen schenken.
Frau Storch,
ja,
gehen Sie soweit mit?
Das sehen wir ja ähnlich. Ne?
Ja.
Es spielen da ja aber noch ein paar andere Sachen mit eine Rolle, wo man sich schon fragen muss, auch aufgrund der Firmenstrukturen, inwieweit tatsächlich diese Ziele unabhängiger in der Rohstoffproduktion oder auch überhaupt von unabhängiger vom Ausland zu werden oder außerhalb Europas zu werden.
Darüber hatten wir auch schon gesprochen heute.
Wenn es sind ja ausschließlich Bergbauunternehmen aus Drittländern, die dahinter stehen. Auch hinter der Saxore GmbH zum Beispiel steht als Muttergesellschaft die First Tin PLC aus London. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit Bilanzen und dem wirtschaftlichen Verkehr, der international stattfindet, was ja völlig legal ist, ne? Ich will nicht sagen, dass das illegal ist, aber die gängige Praxis ist ja schon so, dass dann die Gewinne doch da versteuert werden, wo die Steuersätze günstiger sind. Und da gibt es Mittel und Wege im legalen Bereich, das zu erreichen. Und dafür müssten eben erstmal die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden, dass dann eben nicht unsere Gemeinde hier die Schäden und die Belastungen zu tragen hat. Und anderswo auf der Welt wird eben gutes Geld verdient. Und die Leute hier haben wieder nur, wie schon immer in den vergangenen Jahrhunderten, dann die Lasten zu tragen.
Darf ich da vielleicht eine Deletscher?
Herr Dr. Wilde, bitte. Ja.
Mehr Fragen. Und es muss eben sichergestellt werden, dass wenn der Bergbau hier fertig ist, dass dann nicht, wie es jetzt schon gewesen ist, der Staat wieder die Ewigkeitslasten trägt. Mhm. Ne? Und die entstehen dabei immer.
Herr Dr. Wilde.
Ja, darf ich da vielleicht eine historische Komponente aus Delitzsch mit einbringen? Und ich glaube, das könnte ein Lösungsansatz auch für Sachsen sein, nämlich die Genossenschaftsidee. Partizipation ist wichtig, und warum kann man nicht das Thema mal so angehen, dass man sagt, trotz der internationalen Konzerne, die natürlich die Bergbautechnologien weltweit auch beherrschen, dass man sagt, nehmen wir die Bürgergenossenschaft oder Solargenossenschaften, die es ja allenthalben in Deutschland auch gibt, dass man vielleicht eine Quote festlegt und sagt, 20% kann eben auch aus einheimischen Geldern generiert werden, nämlich der Bevölkerung, die letztendlich aus den Erträgen heraus zum Beispiel ein Dorfgemeinschaftshaus oder das kulturelle Leben bereichern können, ihr Kapital natürlich mit einbringen müssten. Wir haben selber vor einigen Jahren eine Bürger-Solargenossenschaft in Delitzsch gegründet und haben gute Erträge, haben kommunale Dachflächen zur Verfügung gestellt. Und warum sollte das im Bergbau nicht gehen? Denn es ist ja keine neue Erfindung, denn schon im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit haben ja auch Leipziger, Nürnberger, Regensburger Großkaufleute Geld zusammengetan, haben Koksanteile verkauft und dann letztendlich den Bergbau damit im Erzgebirge auch finanziert. Das war nichts anderes als das, was wir heute als Genossenschaftswesen auch bezeichnen. Denn jeder, egal welchen Anteil er mit einbringt, hat nur eine Stimme dabei. Und das macht die Sache wieder fairer, sodass letztendlich auch im Kreislauf des Geldes auch etwas im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt auch bleibt. Und diesen Gedanken aufzugreifen, ist vielleicht auch ein Ansatz, der letztendlich auch zur größeren Akzeptanz führt.
Herr Dr. Lehmann vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat sich nochmal gemeldet.
Ja, also ich möchte da nur, Herr Wilde, dann Tatsache vielleicht in den Raum stellen. Also wir reden hier über Größenordnung, was so ein Bergbauprojekt kostet, um den Bergbau zu laufen zu bringen. Also größenordnungsmäßig über 1 Milliarde Euro,
ja.
Um mal eine Zahl zu nennen. Ja, ja. Ich weiß nicht, also ich frage Sie jetzt, oder Frau Storf hier, inwieweit ein kleines Dorf, Rittersgrün und so weiter, dass ich dann nennenswert mit daran beteiligen kann, um dann auch entsprechend eine Gewichtung dann bei Entscheidungen treffen zu können.
Ja, es sprengt auch gerade so ein bisschen meine Fantasie. Sag ich mal, kann ich mir nur schwer vorstellen, weil wir haben es hier wirklich mit einem börsennotierten Unternehmen, Aktiengesellschaft zu tun, wo es am Ende darum geht, ich investiere mein Geld und will maximalen Gewinn haben. Das ist doch so, der Rest interessiert da einfach gar nicht. Ne? Und man wird hier nie so viel Geld zusammenbringen können, dass man dort auch nur ein kleines Stimmrecht erreichen könnte.
Aber Sie machen weiter, Frau Storch, mit Ihrem Verein. Was konkret sind da Ihre Aufgaben? Welchen Bereichen sind Sie tätig? Was machen Sie?
Wir haben uns schon zur Aufgabe gestellt, mit allen Beteiligten Lösungen zu finden. Und wir haben dort auch in der Saxore GmbH einen Ansprechpartner auf Augenhöhe gefunden, Der Herr Faust, der Geschäftsführer der Saxore GmbH, ist dort sehr aufgeschlossen. Wir hatten schon mehrere Arbeitstreffen auch, wo uns der Rahmenbetriebsplan genau erklärt wird, dass wir auch das an unsere Bevölkerung hier weitergeben können, eben um, dass sich jeder da soweit sicher fühlt. Und wir versuchen eben auch Lösungen zu finden für die Belastungen, die hier auf uns zukommen. Ne? Im Moment ist dieses Bergwerk mit 100 Diesel-Lkw am Tag geplant, die hier durch unser Tal führen. Ich weiß nicht, wer Rittersgrün kennt. Das ist ein kleines, beschauliches Dorf mit üben und drüben steilen Berghängen. Das schallt auch entsprechend. Und dort sind wir jetzt dabei, alternative Lösungen zu finden, auch in Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz. Dort gibt es unser Forschungsprojekt SLOCMIN. Dort sind wir jetzt in den Status angekommen, dass wir eine Projektskizze zusammen mit der TU und mit der Saxore erstellt haben. Auch die Wirtschaftsförderung Sachsen unterstützt uns dort mit. Und im Moment suchen wir eben entsprechende Fördermittel, Geldgeber, die dieses Forschungsprojekt dann zum Fliegen bringen.
Aber das sind doch schon Erfolge, die Sie erzielt haben.
Ja.
Das klingt doch schon mal richtig toll.
Wir hatten schon einen schweren Start überhaupt gehört zu werden. Und inzwischen, denke ich, haben wir so viel erreicht, dass wir auch als Partner auf Augenhöhe akzeptiert werden. Und da sind wir schon einigermaßen stolz drauf. Und das ist schon so, dass vielleicht schon die Hoffnung gibt, dass wir alle miteinander eine gute Lösung finden. Weil
ja, wir
leben
doch.
Wirtschaftlich gesehen sind wir ja hier direkt, also wir sind ja weit weg von allem so ein bisschen. Ne? Und es könnte hier auch wieder einen Aufschwung in das Tal bringen. Aber es muss eben so sein, dass es auch Nutzen bringt für die Leute. Ne? Wir haben dann schon in diesem Projekt zum Beispiel nur mal so ein kleines Beispiel als Idee. Max Bögel hat ja diese Schwebebahnen entwickelt, die jetzt schon auch weltweit zum Einsatz kommen. Wenn man hier sowas installieren könnte, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, das touristisch nutzen zu können.
Na, am sehen Ende, Sie. Ne? Wunderbar.
Das sind so Gedanken, die
ja.
wo uns auch die Saxore unterstützt, da Lösungen zu finden. Und das Einzige, woran es scheitert, ist eben auch der politische Wille, die Rahmenbedingungen für den Bergbau zu schaffen. Ne? Es muss ja auch entsprechende Infrastruktur sein. Nur nochmal ein Beispiel hier in Rittersgrün zu dem Standort, wo die Saxore ihr Bergwerk errichten will, führt im Moment eine ganz schmale Straße, da passt gerade ein Pkw durch. Ne? Die ist baufällig, da gibt es eine baufällige Brücke. Und wie weitreichend bekannt ist, sind die Kommunen, haben kein Geld. Ne? Der Landkreis hat kein Geld, auch hier die Staatsstraße zu bauen. Die ist sehr marode zwischen Rittersgrün, Tellerhäuser, Klobenstein. Das ist schon abenteuerlich, dort mit dem Pkw lang zu fahren. Die Häuser stehen da unmittelbar an der Straße, zum Teil unterhalb der Straße, 2 Meter entfernt nur. Und dann wäre das natürlich schon extreme Belastung für die Menschen, die hier wohnen, wenn dort jeden Tag so viele LKWs durch.
Herr Dr. Lehmann hat sich jetzt gerade noch mal gemeldet in Sachen Transportwege.
Naja, ja, Transportwege, ja, würde das auch betreffen. Ich möchte bloß noch in Bezug auf das Geld einen kleinen Gedanken einbringen. Es ist ja so, dass nach dem deutschen Bundesberggesetz ein Unternehmer, wenn er bergfreie Bodenschätze abbaut, ja, und bei dem, was dort zum Abbau geplant ist, handelt es sich um einen bergfreien Bodenschatz, dass dort gemäß Bundesberggesetz dann dafür eine sogenannte Förderabgabe zu zahlen ist. Und nach meinem Kenntnisstand fließt bisher nach den gesetzlichen Regelungen diese Förderabgabe in den Staatshaushalt und verschwindet. Ja, also jetzt mache ich mal ganz kühn hier im Radio direkt den Vorschlag, dass man diese Förderabgabe oder wenigstens einen Teil davon den betroffenen Anwohnern direkt zugutekommen lässt.
Genau, ja. Frau Storch, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch hier. Das hat unsere Runde sehr bereichert und bleiben Sie uns gewogen. Und wir machen auf alle Fälle, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, wir machen jetzt auf alle Fälle weiter hier mit Hörerfragen, Hörermeinung und Stefan Wiegand, der sie zusammengefasst hat.
Das sind im Prinzip so drei Lager, die sich aufgetan haben. Auf der einen Seite beispielsweise Frau Scheller schrieb uns, dass sie gegen Bergbau ist, dass sie meint, der Schutz der Natur müsse im Vordergrund stehen. Und Frau Friebe hat uns in ähnlicher Richtung geschrieben. Sie beschränkt sich aber dabei darauf, dass sie sagt, Braunkohle und Tagebau, das ist das, was sie definitiv nicht unterstützen kann. Sie findet, dass man beides nicht gegeneinander ausspielen sollte. Beides ist wichtig, also Umweltschutz und Rohstoffabbau. Aber Tagebau anlegen, das ist nicht das, was sie unbedingt haben möchte. Dann auf der anderen Seite gibt es diejenigen, wie beispielsweise Herrn Engel, der darauf hinweist, dass Sachsen wieder auf eigene Rohstoffe setzen sollte, dass der Weiterbetrieb stillgelegter Schächte und Tagebauen tatsächlich geprüft werden sollten. Und es war nach 1991 ein Fehler, in den alten und neuen Bundesländern auch Sachsen so viel aus angeblichen Umweltgründen zu schließen. Er meint, ich befürworte die aus wirtschaftlichen Gründen den heimischen Rohstoffabbau mit begleitender Forschung sowie nachhaltiger Rekultivierung der Natur. Und ein dritter Punkt, den ich angekündigt habe, ist tatsächlich so die Frage der Mitbestimmung. Ganz viele Telefonate, die ich geführt habe, die waren in die Richtung, dass gesagt wurde, ja, wir sehen das alles ein, dass man Bergbau benötigt, dass man die Rohstoffe hierzulande fördern möchte. Ja, man sieht ein, dass das Aktiengesellschaften sind, die global aktiv sind. Aber trotzdem sollte es für die Anwohner, die am Ende die Last zu tragen haben, sei das an den Straßen, sei das in der Infrastruktur, sei das vom Parkplatz angefangen bis zum Abraum. Gerade da bietet es sich an, eine Mitbestimmung zu organisieren und die von Anfang an Menschen mitzunehmen und zu erklären, weshalb dieser Bergbau eine Chance für die einzelnen Regionen ist.
Gut, da war ja auch Frau Storch von der Bürgerinitiative Pöllwassertal schon auf einem guten Weg.
Und da wäre es vielleicht auch ganz interessant, wie Delitzsch sich beispielsweise da was vorstellt, wie man Menschen halt mitnehmen kann, ohne sie zu überlaufen.
Ich wollte sowieso Herrn Wilde noch mal fragen, den Oberbürgermeister von Delitzsch, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn es denn doch mal zu dem Abbau der seltenen Erden käme? Wäre das wieder Tagebau oder wäre das Schacht?
Das wäre Schacht, das klassischer Tiefbau, denn die Lagerstätte beginnt ja 300 Meter unter normal Null, sage ich, und würde dann sich über mindestens 700 Meter weiter in der Tiefe bewegen. Und das geht nur im Schachtverfahren. Alles andere wäre absurd, auch wirtschaftlich. Ja, das ist die Bürgerbeteiligung ist wichtig und ich komme noch mal auf den Genossenschaftsgedanken zurück. Natürlich ist mir klar, dass da nicht Milliardenbeträge eingesammelt werden können. Aber nehmen wir mal die Wirtschaftsförderung Sachsen, nehmen wir das, was das Wirtschaftsministerium ja auch plant oder vielleicht in Gedankenspiel mit der Wismut AG, die ja über die Technologie beherrschen, dass man sich zumindest eine Quote vorbehält als Freistaat Sachsen, um den Bürgern, und da bin ich bei meinem Vorredner auch, der gesagt hat, es muss am Ende im Dorf etwas bleiben, ein Mehrwert. Und so war es ja auch früher gewesen. Die Bergunternehmer, auch wenn die sichere Anteile haben vom Kurfürsten zuteilen lassen, mussten erste Sozialleistungen gewährleisten. Es gab die ersten Unterstützungsmaßnahmen in der Dorfbevölkerung. Anders ging es nicht. Heute natürlich mit höherer Gewalt und mit höherem politischen Willen, wenn ich also Gewalt natürlich nicht falsch verstehen.
Ja, klar.
Also Bevölkerung mitzunehmen, anzuhören, die Bedenken, und da fand ich den Beitrag von Frau Storch sehr, sehr gut, eben auch in die Diskussion zu treten. Sie werden immer 10, 15, 20% Bürgeranteile haben, die grundsätzlich dagegen sind. Ja, das ist in der heutigen Gesellschaft wahrscheinlich nicht auszuschließen. Und die kann man nur über diesen Gemeinsamkeitsgedanken vielleicht näher an das Thema heranbringen. Und da ist eben diese Genossenschaftsidee oder das, was wir als Heimatunterstützung, ob es der Verein ist, ob es das Traditionsverständnis ist, eben, dass man das zu unterstützen versucht. Vielleicht auch an die Geschichte in den eigenen Familien erinnert, dass Groß- und Urgroßeltern und Generationen davor auch vom Bergbau gelebt haben. Also den Menschen so ein bisschen auch mental mitzunehmen. Und Bürgerbeteiligung, also der klassische, die Bürgerversammlung auf dem Marktplatz, die wir auch regelmäßig durchführen und sich natürlich der kritischen Diskussion stellen. Aber ohne eine Bürgerbeteiligung, ohne die Mitnahme und dass etwas dabei bleibt im Dorf, in der Stadt, wird es nicht gehen.
Ja, sowieso, das Gleiche haben wir ja bei den erneuerbaren Energien auch.
Genau. Ne?
Und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass wenn so große Bergbauvorhaben angeschoben werden, da sollte es um Bürgerbeteiligung gehen und es sollte auch was hängen bleiben. Und das wäre früher auch so gewesen. Deswegen jetzt nochmal die Frage an Herrn Wieland Büttner vom Bergbau- und Hüttenverein Freital. Was ist denn eigentlich in Freital jetzt vom Steinkohlenabbau, wie Sie gesagt haben, hängen geblieben? Was hat das für die Stadt gebracht?
Bevor ich auf diese Frage eingehe, würde ich trotzdem nochmal auf die Worte von Manfred Wilder eingehen. Mhm. Und auch einige Gedanken, die hier im Vorfeld schon diskutiert worden sind. Wenn wir in Sachen Rohstoffgewinnung, Bergbau, natürlich immer nur Bedenken haben, dann wird sicherlich das eintreten, was hier schon gesagt wurde, dann koppeln wir uns mit Sicherheit ab. Mhm. Und man muss einfach hier auch das Vertrauen haben in die Forschungs- und Lehranstalten, die wir in Sachsen haben. Und die Potenziale, die da schlummern, die sind ja einfach nicht von der Hand zu weisen. TU, Exzellenzuniversität, also die Dresdner Uni. Mhm. Ja. Diese Potenziale herauszukitzeln, den Universitäten über die Industrie auch diese Forschungsaufträge zu geben und zu sagen, macht da was. Und da laufen ja auch gerade in Freiberg Haltenuntersuchungen, was kann man dort herausfiltern an Rohstoffen, die früher nicht aufgearbeitet oder gewonnen werden konnten. So, und jetzt auf Ihre Frage, wie profitiert Freital davon? Als sich der Verein 1999 gegründet hat, aus einer Bierlaune heraus, anders kann ich es wirklich nicht sagen, haben wir nicht gewusst, dass wir mittlerweile aus der heutigen Perspektive 27 Jahre existieren. Also die 30 winkt bei uns schon langsam. Mhm. Und als wir gestartet sind, haben wir relativ wenig Leute, die mit Bergbauerfahrung noch aus der Ära des Steinkohlenbergbaus oder der Wismut, die Wismut hat ja am Rande Freitals auch gebuddelt, das sind relativ wenig Leute rübergekommen und haben versucht, diesen Traditionsverein mit auf die Beine zu bringen. Wir sind möglicherweise auch anfangs etwas belächelt worden. Ach, und das sind so ein paar Spinner und die wollen da irgendwelche alten Bergbaurelikte ausgraben und wollen sich um die Traditionspflege kümmern. Ich glaube, das Bild hat sich in gewisser Sicht gewandelt, auch aus der Verwaltungsebene heraus, war das in den frühen 1990er, Anfang der 2000er einfach noch nicht bewusst. Und mittlerweile, und das kann ich mit Fug und Recht und auch mit einem ganz ehrlichen Stolz sagen, weiß unsere Stadtverwaltung in Freital um das, was wir als Bergbauverein leisten, in Sachen Aufbau eines Bergbaulehrpfades. Dort sind wir engagiert. Wir sind mittlerweile auch eine Art Botschaftsträger für die Stadt, für dieses alte Revier mit 450 Jahren Bergbautradition. Bei den großen Bergparaden, wir sind Mitglied im Landesverband der Bergmannshütten- und Knappenvereine in Sachsen, der mittlerweile fast stärkste Landesverband in ganz Deutschland mit, ich glaube, jetzt über 5000 Mitgliedern und deutlich über 50, wenn ich mich jetzt nicht täusche, fast 60 Vereine querbeet durch Sachsen, die wir natürlich bei den großen Bergparaden erleben und bei den Wettenschichten und vielen anderen Traditionsveranstaltungen. Aber wir konkret in Freital sind natürlich dabei, auch neben dem Bergbaulehrpfad uns einzubringen in einem Riesenprojekt, was Sachsen zukünftig mal haben wird. Und da grüße ich mal ganz herzlich die Kollegen in Oelsnitz. Gerne. Heino Neuber vom Bergbaumuseum und Vorsitzender der Oelsnitzer Knappschaft, der vor etwa 15 Jahren einen Weckruf gestartet hat. Wir brauchen in Sachsen eine sächsische Kohlenstraße, eine touristische Straße, in Anlehnung an die Silberstraße, die in den frühen 90er Jahren entstanden ist. Aber mit dem Unterschied, dass die Silberstraße damals mehr oder weniger von politischer Ebene, von höheren Ebenen her installiert worden ist, auch mit gewissen Fehlern. Und wir als Hobbybergleute, gerade was die Steinkohlenbergbauvereine angeht und das Museum in Oesnitz, jetzt eine sächsische Kohlenstraße auf die Beine stellen. Das ist ein Projekt, was hauptsächlich ehrenamtlich geführt wird. Natürlich mit Fördermitteln, aber auch mit Spendengeldern. Und da bin ich froh, dass die Staatsministerin für Kultur und Tourismus, die Barbara Klepsch, als Schirmherrin auch fungiert und dort ein offenes Ohr für uns hat und versucht, den einen oder anderen Taler locker zu machen und um Projekte umzusetzen. Und wir dort natürlich gepaart zwischen Geschichte und Tourismus, ja, Wege suchen, die großartige Bergbaugeschichte Sachsens herüberzubringen und damit natürlich auch Freital.
Die Frage aber trotzdem nochmal, das war jetzt mehr oder weniger so der Verein als Folge des Bergbaus, aber was hat dieser Steinkohlebergbau damals über die Jahrhunderte der Stadt Freital gebracht? Was ist hängen geblieben sozusagen? Ist da was hängen geblieben?
Da ist als Nachfolgeindustrie, haben sich im Zuge des Steinkohlenbergbaus und dem Niedergang natürlich eine ganze Menge Nachfolgeindustrien angesiedelt. Und da darf ich gleich mal einen kleinen Hinweis geben. Also wir als Verein hatten 2024, 2025 eine fantastische Ausstellung unter dem Motto Meilenstein Steinkohle, eine Region schreibt Geschichte. Und mit dem Niedergang des Steinkohlenbergbaus auf Freitaler Flur in den 30er Jahren, letzte Schacht ist ja 59 geschlossen worden, jetzt im Juni, vor wenigen Tagen, also zurückgerechnet, am 21. Juni war auf dem Kaola-Schacht oder Paul-Berndt-Grube genannt Schluss mit der Steinkohlenförderung. Und es hat sich Nachfolgeindustrie gebildet. Es gibt das Hüttenwesen, das Edelstahlwerk, auch wenn die Schwierigkeiten haben. Glaswerk, Maschinenbau hat sich etabliert. Vieles ist auch wieder verschwunden. Aber diese Geschichte lebt schon ein Stück weiter, glaube ich. Und das wird sich übrigens im Spätherbst, wir bereiten jetzt gerade eine Anschlussausstellung vor, nämlich Freitaler Industriegeschichte, wo sich dieser Part spiegeln wird. Und ich bin ganz stolz auf meine Jungs im Verein. Entschuldigung, ich darf die eine Dame nicht vergessen, unsere Claudia, die sehr aktiv da mitarbeiten und Material sammeln und so weiter. Mhm. Und ich glaube, wir werden dort versuchen, diese sehr komplexe Industriegeschichte als Nachfolge des Steinkohlenbergbaus auch irgendwie darzustellen.
Mhm. Herr Dr. Lehmann?
Ja, ich möchte mal gerne ergänzen, noch ein bisschen über Freital hinausgeblickt. Ja. Also man kann mit Sicherheit für Sachsen konstatieren, dass der Bergbau insgesamt für Wohlstand in Sachsen gesorgt hat, Reichtum geschaffen hat. Ja, also die vielen Erlöse, die der Bergbau gebracht hat, die haben zum Beispiel bedeutende Kulturdenkmäler hervorgebracht. Denken wir an die großen Kirchen, zum Beispiel den Freiberger Dom, ja, die Tulpenkanzel, denken wir hier an Annaberg, ja, an den Bergmannsalter. In vielen Bereichen der Kultur ist damals Geld geflossen. Ja. Also das ist ein wichtiger Aspekt, dass es den Leuten in Sachsen relativ gut ging. Ja. Ich sag mal, im Vergleich zu den nördlichen Flachländern, die das Pech haben geologisch, dass es dort keine reichen Erze gibt. Hier, ja. So, und dann hat sich natürlich auch viel Industrie in Sachsen bilden können, weil es eben die Rohstoffe gab. Ja. Erinnern wir auch mal an das Eisen zum Beispiel. Ja. Es gab also eine Zeit lang eben florierende Stahl, also Eisenerzeugung in Sachsen, weil es die Lagerstätten gab, die Eisenerzgänge im Osterzgebirge und Westerzgebirge, die haben insgesamt zu Wohlstand geführt. Ja. Und das ist also ein wichtiger Punkt, der auch heute unverändert gültig ist. Ja. Also auch wenn Bergbau sicherlich von den Firmen erstmal, sagen wir mal so, im eigenen Interesse betrieben wird. Ja, sie wollen
gut, das war ja damals nicht anders.
Das war damals auch nicht anders, ja. Aber letztlich entsteht ein großer Mehrwert, der weit über das hinausreicht, was jetzt vielleicht der Konzern für sich selber erwirtschaftet. Hm. Ja, also das geht los mit technologischen neuen Entwicklungen. Sie erwähnen die Bergakademie, ja, dort profitieren also Forscher dran, Studenten, alle können was Neues lernen, es werden vielleicht neue Technologien entwickelt. Menschen sind letztlich in Lohn und Brot, ja, also insgesamt, Sie merken es an meinen Worten, sehe ich vor allen Dingen die positiven Seiten des Bergbaus, die natürlich immer in einem vernünftigen Gleichgewicht bleiben müssen mit den Schäden, die Bergbau auch zumindest temporär an der Umwelt verursacht.
Vielleicht kann ich einen Zusatz noch bringen.
Bitte, Herr Wilde.
Unser gesamtes sächsisches Bildungssystem basiert auf den Erzfunden im Silberbergbau. Ob es die Gründung der Universität Leipzig oder die zweite sächsische Universität in Wittenberg war, die drei Fürstenschulen, die Mitte des 16. Jahrhunderts in Meißen, in Schulforta und in Grimma gegründet wurden und quasi Abiturienten ausgebildet hat, um sie dann an den Universitäten, später Bergakademie Freiberg, weiter studieren zu lassen. Das gesamte Schulwesen basiert auf diesem Status und wir können heute noch, und die Studien zeigen es ja, dass wir in Deutschland mit das beste Bildungssystem haben. Und das geht natürlich nicht ohne Finanzierung. Und die Finanzierung wurde gebildet durch die Silberfunde im Erzbergbau, durch einen klugen Kurfürsten damals, August, nicht August der Starke, der eher ein Staatsbankrotteur war, sondern Kurfürst August Mitte des 16. Jahrhunderts, eine kluge Finanz- und Wirtschaftspolitik betrieben hat. Und daran anzuknüpfen oder sich daran zu erinnern, da lässt sich sehr, sehr viel tun. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der sehr guten Universitätsausbildung. Und dessen sollten wir uns viel mehr bewusst sein.
Also Sie sehen auch eher die positiven Aspekte des Bergbaus?
Unter Mitnahme natürlich der Bevölkerung und der Partizipation, ganz wichtig. Und dass ein bisschen was von den Erträgen auch in der Region bleibt. Ohne dem wird es nicht gehen. Das kann zur Akzeptanzsteigerung führen.
Apropos Erträge in der Region, wie geht es jetzt weiter bei den seltenen Erden bei Ihnen?
Ja, vorerst ruht das. Wir haben die Erkenntnisse, beziehungsweise die Deutsche Rohstoff AG in Heidelberg, die das damals ja finanziert hat, hat das. Und man wird jetzt abwarten. Ich meine, es drängt ja auch niemand, noch bestimmt China den Markt, noch sind die Preise bezahlbar. Ich hatte ja schon ausgeführt, dass man möglicherweise in Europa auf die norwegischen Lagerstätten zurückgreifen wird. Wir haben eine stille Reserve. Man muss nicht alles in kurzen Zeiträumen herausgeben. Es wird die Zeit kommen, wo der Abbau wahrscheinlich auch abbauwürdig sein wird.
Also Sie warten weiter. Jetzt wollte ich noch Herrn Lehmann fragen, was ich schon immer fragen wollte heute. Was macht eigentlich ein Rohstoffgeologe?
Ja, ich darf heute sprechen als Vertreter der staatlichen Rohstoffgeologie. Ja, und da gehört also zu den wichtigsten Aufgaben zunächst eine Kenntnis zu sammeln, Datenbanken, Karten und so weiter, was es für Bodenschätze in einem Land überhaupt gibt. Mhm. Ja, möglichst auch neue Forschungsarbeiten durchzuführen, Erkundungsarbeiten, da ja durchlaufenden Bergbau bestimmte Rohstoffe auch jetzt, während wir hier sprechen, erschöpft werden. Ja, wir müssen also rechtzeitig Nachfolgelagerstätten suchen. Ja, und dieses Wissen, wo sich Lagerstätten befindet, letztlich der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, damit interessierte Unternehmen zum Beispiel eben auch rechtzeitig da.
Das heißt also, alles, was es so an Rohstoffen gibt in Sachsen, das ist irgendwie kartografiert? Oder?
Ja. Ja, das ist eine Aufgabe eines staatlichen geologischen Dienstes, unter anderem alle rohstoffgeologischen Erkenntnisse vorzuhalten, damit sie eben für die breiteste Gesellschaft nutzbar sind.
Und das kann auch jeder einsehen?
Größtenteils ja, wobei ja eine kleine Einschränkung müssen wir machen. Also der neuzeitliche Erkundungsbergbau bzw. die Erkundungsaktivitäten, die eben durch private Unternehmen mit großem finanziellen Aufwand durchgeführt werden, das sind also für eine gewisse Zeitdauer diese Erkenntnisse vertraulich. Ja, sie werden uns als staatlichen geologischen Dienst zwar übermittelt, wir können sie auch nutzen und darauf aufbauen, sage ich mal, weitere Arbeiten durchführen, aber es soll durch diesen Schutz jetzt privater Erkenntnisse, die mit viel Geld erkauft wurden, ja, soll also zumindest für eine gewisse Zeit gewährleistet sein, eben, dass nicht irgendwelche Konkurrenten, sag ich mal, da aufspringen.
Klar, das ist verständlich.
So, wir sind so langsam auf der Zielgeraden hier heute bei uns. Und deswegen würde ich eine Abschlussfrage stellen, wenn Sie jetzt so 10 Jahre in die Zukunft gucken. Welche Rolle könnte dann Sachsen bei der Versorgung Europas mit Lithium, Zinn, Nickel, Kobalt, seltenen Erden spielen? Herr Lehmann.
Die Rohstoffe müssen differenziert betrachtet werden. Es gibt also einige Rohstoffe, wie zum Beispiel Lithium, Zinn, vielleicht auch ein bisschen Kupferschiefer, ja, Fluss- und Schwerspat, über die haben wir heute noch gar nicht geredet. Das sind auch ganz wichtige Rohstoffe für die Industrie. Also da sehe ich ein großes Potenzial für Sachsen, dass tatsächlich in absehbarer Zukunft Bergbau auf diese Rohstoffe betrieben wird.
Frage an Herrn Wilde, den Oberbürgermeister von Delitzsch. Welche Rolle könnte gerade Delitzsch vielleicht spielen? Wir haben zwar schon mal angerissen in Zukunft in Sachen seltene Erden und Bergbau in Sachsen.
Na, ein wichtiger Schritt, den sich ja die Staatsregierung schon gegeben hat, ist natürlich auch hier die Frage der Entbürokratisierung. Was nicht bedeutet, dass man die Interessen verschiedener zu beteiligten Personen, Kreise und Institutionen vernachlässigt. Aber Entbürokratisierung, ein Planfeststellungsverfahren im Bergbau durchzuführen, wird er heute einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren mindestens voraussetzen. Mhm. Und damit ist meine Antwort schon gegeben. In 10 Jahren werden wir kaum einen Schritt weiter sein, wenn wir uns nicht öffentlich dazu bekennen, unter Mitnahme der Bevölkerung und dem Erkenntnisprozess, den wir haben. Ansonsten werden wir wahrscheinlich uns in 15 Jahren wiedersehen und über die gleichen Fragen diskutieren. Und das wollen wir, glaube ich, alle, die hier beteiligt waren bei dem Gespräch, nicht.
Jetzt fragen wir noch bei Herrn Büttner nach, vom Bergbau- und Hüttenverein Freital, eher für die Tradition ja zuständig. Wie sehen Sie es?
Bergbau also ich, Sachsen 10 Jahre? Ich kann es mir jetzt ganz einfach machen und den Vorrednern recht geben. Aber ich möchte noch mal ganz einfach auf diese Ausstellung, die wir gezeigt hatten im Einnehmerhaus zu Freital-Potschabel, eingehen unter dem Titel Meilenstein Steinkohle, zu der auch ein Katalog erschienen ist, ein Buch erschienen ist. Und wenn ich hier in das Inhaltsverzeichnis reinschaue, zwischen Tradition, Ingenieurskunst, Traditionspflege und dem Bewusstsein, dass wir bildungsstarke Universitäten oder leistungsstarke Universitäten haben, dann möchte ich hier mal 3, 4 Dinge ganz kurz aufführen. Wir haben 1804 die erste Knappschaftskasse im sächsischen Steinkohlenbergbau gehabt. Wir haben die Erfindung der nassen Kohlenaufbereitung durch Ernst Friedrich Wilhelm Lindig. Wir haben die erste Dampfmaschine im sächsischen Steinkohlenbergbau vom Maschinenbaudirektor Brendel, Freiberg, hier. Wir haben Burg als erstes Dorf mit Gasbeleuchtung. Wir haben den ersten sächsischen Kokshochofen gehabt. Wir haben die erste sächsische Gebirgsbahn, heute als Windbergbahn bekannt. Wir haben einen genialen Erfinder bei uns gehabt, den alle nur mit dem Flugwesen in Verbindung bringt. Otto Lilienthal mit seinem Bruder Gustav, die eine Schremmmaschine entwickelt haben, um den Steinkohlenbergleuten die Förderung zu erleichtern. Und wir haben schlussendlich 1882 die von Siemens und Halske gebaute erste elektrische Grubenlok namens Dorothea. Mhm. Und da wir ja heute über Elektromobilität reden, es ist die Urahnin der schienengebundenen Elektrotraktion. Also man hat 1882 schon in gewisser Weise, wenn auf den Bergbau bezogen, Elektrotechnik eingesetzt oder elektrobetriebene Technik eingesetzt. Schauen wir einfach nach vorn mit Optimismus und sollten einfach auch mal den Bürokraten sagen, entscheidet euch, was wollt ihr? Wollt ihr den Fortschritt unter Berücksichtigung aller Belange, also Bevölkerung, Umweltschutz, aber auch der wirtschaftlichen Belange, und bringen wir unser Land voran?
Wir haben tief gebohrt heute bei Dienstags direkt und der nächste Vorstoß, der kommt ganz bestimmt, denn das Thema, welche Rolle spielen Sachsens Bodenschätze, das wird uns noch lange begleiten. Vielen Dank an meine Gäste für heute erstmal, danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Jan Kummer und Dienstags direkt kommt übrigens, wie der Name schon sagt, immer dienstags raus als Podcast in der ARD Sounds App und auch bei den großen Streaming-Anbietern, und dort finden Sie dann auch noch andere Angebote von uns hier von MDR Sachsen. Zum Beispiel Mensch Nachbar. Da blicken wir jeden Sonntag ganz ausführlich und auch mit viel Lokalkolorit nach Polen und nach Tschechien. Information und Unterhaltung auf jeden Fall garantiert.